Hey, hey, willkommen bei Das reinste Vergnügen, dem Podcast rund um die Work-Child-Balance. Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wir sprechen heute über ein an für sich eher ernstes Thema und ihr werdet mich am Anfang maximal gut gelaunt erleben, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen too much. Dafür ein dickes Sorry. Und ich will es ganz kurz einordnen. Es ist keineswegs despektierlich, in welche Richtung auch immer gemeint, sondern es ist schlicht meiner riesigen inneren Freude darüber geschuldet, endlich nach vielen, vielen Wochen wieder meinen Podcast aufzunehmen. Es gab eine lange Pause, das hat seinen Grund. Und deshalb habe ich mich riesig gefreut, ganz besonders mit Deborah einen Podcast aufzunehmen. Ich liebe es einfach, mit Deborah einen Podcast aufzunehmen. Und das ist für mich dann immer so ein schöner Moment. Und von dem her, bitte, bitte seht's mir nach, wenn ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu flapsig oder ein bisschen zu... ihr werdet's hören, ja? Und jetzt wünsche ich euch das reinste Vergnügen. Willkommen bei Das reinste Vergnügen und heute mal wieder im Studio. Ihr glaubt es kaum, Daniel Höhli und...
Deborah Höhli.
Woohoo! Yes, wir sind seit ewig vielen Wochen, gefühlt ungefähr 2 Jahren, zum ersten Mal wieder hier am Start. Wieso, weshalb, warum, das ist Thema für eine andere Folge. Heute geht's um Thema Kindergarten, freie Zeit.
Genau.
Yes, also, wir haben uns einen Sohnemann vor einer Weile, wann war das?
Kurz vor Corona oder kurz nach Corona, also während des ersten Lockdowns eigentlich so.
Aus dem Kindergarten rausgenommen und seitdem her auch nicht wieder reingesteckt. Oder, na, es gab so einen ganz kleinen Ausflug, aber dann kommen wir später noch dazu. Auf jeden Fall, übermorgen ist seine Einschulung. Und das ist die ideale Gelegenheit für uns zu sagen, okay, 1,5 Jahre oder irgend sowas, ich wollte gerade sagen, Corona-freie Zeit.
Zweieinhalb Jahre.
Also, wie lange das schon alles her ist. Also 2,5 Jahre nicht Corona-freie, sondern kindergartenfreie Zeit. Schön wär's. Und auch das war aber schön, vielleicht nicht nur. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir geben euch also mit, was wir gelernt haben aus der Zeit. Ihr dürft super gespannt sein. Und ich würde sagen, damit steigen wir doch direkt ein.
Okay, womit steigen wir ein?
Soll ich dir mal eine Frage stellen? Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht.
Ja, stell mal eine Frage.
Okay. Also eine der spektakulären Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, wie hast du es dir vorher vorgestellt und wie hast du es dann tatsächlich erlebt? Also wir haben uns ja mega gut überlegt, dass wir uns einen Sohn aus dem Kindergarten rausnehmen. Und meine Frage ist sozusagen nicht ganz so direkt, wie ich es jetzt hier formuliert habe, sondern meine Frage ist eigentlich dieses, kam es in etwa so, wie du es dir vorgestellt hast? Hast du dir überhaupt was vorgestellt? Hast du gemerkt, das kann man sich gar nicht vorstellen und muss man sich drauf einlassen? Wie ist so dein Gesamteindruck an der Stelle?
Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass ich nicht sonderlich überrascht war davon, wie es dann tatsächlich war. Also wie es ist, mit Kindern zu Hause zu sein, wenn sie nicht im Kindergarten sind, das wusste ich ja, weil wir unseren Sohn ja, also erst in Anführungszeichen mit 3 in den Kindergarten gegeben hatten. Und da hatte ich ja auch schon Alltag mit Kindern zu Hause. Das, was halt neu war, war, dass ich die dann wirklich 24/7 hatte.
Ja, und das kann ja manchmal alles verändern, ne?
Das habe ich mir aber auch so vorgestellt, dass das recht herausfordernd wird, um es mal positiv zu formulieren. Ja, also ich würde sagen, nein, ich hatte da kein böses Erwachen oder so. Das war in etwa so, wie ich es mir gedacht hatte.
Okay, dann lass uns mal vielleicht einfach mit einem Punkt einsteigen, den du hast und ich grätsch da rein und stell dir munter weiter irgendwelche Fragen.
Also ich dachte, was ich vielleicht einfach nochmal so ein bisschen ausführen könnte, wäre die 3, ich habe jetzt mal 3 Sachen notiert, die immer wieder an mich herangetragen wurden. So von außen, von Leuten von außen, wenn die hören, dass unsere Kinder nicht im Kindergarten sind.
Oh, lass mich direkt reingrätschen. Also ich wette, einer der 3 Punkte ist, dass er sozial inkompetent wird oder dass er sozial vereinsamen könnte, wie man das dann so...
Ja, genau, das ist so der häufigste Punkt, den habe ich auch als erstes aufgeschrieben. Ich habe es genannt, wird mein Kind ohne Kindergarten asozial?
Yes, sehr gut. Also sehr
ist
gut
deine
formuliert.
Antwort yes?
Nein, ich sage...
Es ist immer ein besorgter Blick sozusagen, wenn jemand hört, dass unsere Kinder nicht im Kindergarten sind. Und die erste Frage ist dann immer, ja, aber haben sie dann überhaupt dann noch Möglichkeiten, mit Kindern zu spielen? Ob ein Kind Spielkameraden im gleichen Alter oder ähnlichem Alter hat, dafür braucht es keinen Kindergarten. Und das war für mich eigentlich auch einer der absoluten Hauptgründe, warum ich dann gesagt habe, okay, wir melden ihn ab, weil wir nämlich ganz viele Freunde haben, die Kinder haben. Was ich ja nicht absehen konnte, war, dass dann halt Corona kam mit Lockdowns und Beschränkungen von wegen, wie mit wie vielen Leuten man sich treffen darf und so. Das wurde dann, war dann schon etwas herausfordernder, da noch Spielkameraden zu finden, die überhaupt verfügbar waren in diesen 2 Jahren. Das ist jetzt wieder leichter, aber die 2 Jahre dazwischen war es nicht so einfach, auch deswegen nicht, weil die Kinder im Kindergartenalter tatsächlich alle im Kindergarten sind.
Ja, also lass mich jetzt mal hier Gerda Emmerich zitieren. Ja, die guckt mich fragend an, ich habe mir die ausgedacht, okay? Mhm. Also lass mich mal irgendeine Person zitieren, die ja genau das anführen würde, zu sagen, ja, aber die sind doch alle im Kindergarten, deine Kids nicht. Also müssen die ja doch sozial vereinsamen und zu wenig Kontakt. Du sagst hier so, ja nö, ist doch easy peasy möglich. Aber die, und dann sagst du hier, ja, aber die sind ja eigentlich im Kindergarten. Also was jetzt?
Ja, beides.
Okay.
Wie so oft im Leben, es ist beides. Die Kinder im Alter unserer Kinder, also ich sag jetzt mal zwischen 3 und 6, die sind alle im Kindergarten. Wir kennen tatsächlich niemanden in unserer Nähe, der auch Kindergarten frei macht. So, das heißt, die sind alle am Vormittag im Kindergarten. Wenn ich am Vormittag mit meinen Kindern auf dem Spielplatz war oder irgendwo unterwegs war, dann haben wir maximal 1,5-Jährige getroffen. Und das ist jetzt ein bisschen, also unser Sohn, der halt dann 5 oder 6 war, der hat mit denen auch gespielt auf dem Spielplatz oder zumindest versucht, Kontakt aufzunehmen. Aber das ist natürlich jetzt nicht so ein Spielkamerad auf Augenhöhe, mit dem man auf Bäume klettern kann.
Ist schon auch eine soziale Sache, aber
ja,
nicht auf Augenhöhe.
Auf jeden Fall, es ist eine Interaktion. So, ich habe dann natürlich versucht, unsere Kinder irgendwie am Nachmittag mit Kindern zusammenzubringen. Und das ist auch möglich. Allerdings habe ich immer wieder auch feststellen müssen, dass die Kinder, die am Vormittag im Kindergarten waren, eigentlich nicht mehr so richtig die Kapazitäten am Nachmittag für Besuche hatten. Das heißt, die waren oft dann müde oder haben kurzfristig abgesagt, weil es doch zu viel war oder auch mal krank geworden sind oder so. Also es war nicht so oft möglich, Kinder zu treffen, wie ich gedacht hatte. Oder wie wir es auch vorher hatten, vor
das
Corona.
Das heißt, das würdest du schon fairerweise als Nachteil anführen?
Nee.
Ah, okay.
Das würde ich jetzt im Nachhinein, also ich habe mich ja in dieser Zeit auch weiterentwickelt hoffentlich und auch habe ja auch vieles gelesen in der Zeit.
Hat sie.
Und von dem, was ich da halt so gelernt habe, würde ich jetzt sagen, ja, es ist wichtig, dass Kinder mit Kindern spielen, aber es ist nicht alles. Und ich finde es mindestens genauso wichtig, dass Kinder Zeit mit Erwachsenen verbringen. Und wir haben zum Beispiel auch Freunde, also unsere Freunde, erwachsene Freunde, Single-Freunde oder eben auch die Eltern der Kinder, die auch mit unseren Kindern gerne interagieren und wo unsere Kinder die auch als ihre Freunde bezeichnen. Ja, wo die dann beleidigt sind, wenn deine Freunde kommen oder meine Freunde kommen und sie dürfen nicht mit denen spielen.
Mhm, das stimmt.
Ja, die bezeichnen die auch als ihre Freunde.
Grüße gehen raus an Alex an der Stelle.
Unter anderem, ja.
Ja.
Genau. Also ich finde, ja, es ist wichtig, dass Kinder mit Kindern spielen. Und unsere Kinder haben über diese 2,5 Jahre immer auch mit Kindern gespielt. Es gab keinen Zeitpunkt, wo sie wochenlang irgendwie mit keinen Kindern zu tun hatten. Aber ich finde es auch wichtig, dass Kinder mit Erwachsenen interagieren, dass das ein gesunder Mix ist. Und sie hatten immerhin auch einander.
Okay, also ganz kurz, ich rekapituliere, bevor wir zu dem Einander kommen, da habe ich mir auch was notiert. Das heißt, unser Sohn ist dadurch, dass er nicht in den Kindergarten gegangen ist, ein wunderbarer Babysitter geworden, rücksichtsvoll, schmeißt er die kleinen Babys nicht von der Rutsche auf den Spielplatz runter, sondern geht mit denen behutsam um, tritt nicht über deren Gesichter, wenn sie da irgendwo im Sand rumbuddeln, sondern passt gut auf die auf. Und
das hat er auch vorher nicht gemacht.
Selbstverständlich. Und ich versuche so ein bisschen zu überzeichnen, weil, also ich sage auch vielleicht warum. Und er ist auch ein wunderbarer Altenpfleger geworden. Ja, da haben wir auch einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben hier in die Zukunft von morgen, egal, ihr wisst, was ich meine, investiert. Voll gut. Und dann hat er sogar noch mit seiner Schwester, da kommen wir gleich drauf. Ich sage das deshalb so ein bisschen auch mit einem Unterton vielleicht, weil ich fand das schon manchmal so ein bisschen, ich glaube, es meint keiner böse, hoffe ich doch mal. Aber ich fand es krass, wie oft man das unterstellt bekommt. Also wenn du jetzt die 2,5 Jahre nimmst, wie oft würdest du schätzen, ist dir das begegnet?
In jedem Gespräch, wo es um Kindergarten ging und, Achtung, wo die Leute uns nicht kennen. Die Leute, die uns und unseren Sohn kennen, haben diese Frage niemals gestellt.
Ja, das ist interessant, ja. Ja, stimmt. Guter Punkt, ja. Ich weiß zwar nicht genau, was er sagt, aber ich finde es ein guter Punkt. Lass uns zu unserem Sohn und unserer Tochter kommen. Hast du jetzt angedeutet, dass auch da, hier habe ich mir das auf der zweiten Seite als ersten Punkt notiert, Freundschaft mit Schwester.
Ja.
Voll süß, oder?
Auf jeden Fall, so kann man es sagen, ja.
Ist mega.
Ich würde sagen, ein Herz und eine Seele.
Das ist ein Gespann, die zwei. Das ist wirklich beeindruckend. Gerade heute Abend wieder haben sie sich dann gegenseitig im Bett geknuddelt und sie wollte ihn nicht loslassen und er wünscht sich später, als sie dann im Bett liegt und vor ihm einschläft und er bei mir draußen sitzt und so ein Bild für die Schule ausmalt, da wünscht er sich doch tatsächlich, dass sie einfach mit ihm in die Hasenklasse gehen würde, dann wären sie ja beide zusammen und nicht getrennt. Und das ist so süß, dieses Innige. Und ich kann ihnen eigentlich auch nur wünschen und uns als Familie, dass das auch so bleibt, wenn er dann in die Schule kommt und sie in den Kindergarten. Oh, auch ein kleiner Spoiler am Rande. Aber das ist tatsächlich was ganz, ganz Besonderes, was ich in der Tiefe, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht erwartet hätte.
Warum nicht?
Ich habe ja geschrieben, Freundschaft mit Schwester. Ja, also ich glaube, Freundschaften, das kannst du nicht erzwingen, sondern das kannst du höchstens zulassen. Das passiert halt. Natürlich dann, wenn du die hast, kannst du auch was dafür tun, gar keine Frage. Wir hatten ja mal so eine Phase, vielleicht kann man das so ein bisschen verraten, da war unser Sohn, als die Tochter auf die Welt kam, ihr nicht ganz so wohlgesonnen.
Ja, das ist auch normal.
Genau. Das ist auch normal, das ist jetzt kein offenes Geheimnis und ich glaube, wir haben es auch in der Folge erwähnt mit den Gründen, warum wir unseren Sohn dann aus dem Kindergarten rausgenommen haben, weil damals kam so viel zusammen, ne? Mit Geburt, Umzug und. Das war zu viel, zu schnell und ich bin dankbar dafür, dass es so gekommen ist. Kann sein, dass andere sagen, ja, war doch logisch oder war doch zu erwarten, keine Ahnung. Aber ich bin dankbar und es ist manchmal wirklich eine Freude und ein Genuss, auch trotz der anstrengenden Momente, die es natürlich drumherum zuhauf gibt. Aber ich bin wirklich, wirklich dankbar, das zu sehen, wie gut die beiden miteinander harmonieren, wie eng die miteinander sind.
Ja, auf jeden Fall.
Wolltest du noch was anderes dazu ergänzen?
Nee, da habe ich mir keine Notizen zugemacht.
Okay, das war jetzt also so der erste Punkt, so dieses, was die anderen denken, ne? Wie die anderen dir oder uns so begegnen.
Die Bedenken der anderen, ja.
Okay, also die gute Nachricht, liebe Leute da draußen, ist an der Stelle, erstens, diese Bedenken braucht ihr nicht per se zu haben. Und das bedeutet auch zweitens, ihr dürft auch anderen Menschen, die ihre Kinder nicht in den Kindergarten geben, zutrauen, dass das vielleicht auch was Gutes beinhaltet und nicht so. Ne?
Ja.
Yes. Okay, Punkt 2.
Punkt 2, der dann auch immer direkt danach kam sozusagen, wenn man dann sieht, dass mein Sohn jetzt nicht mehr 2 ist, sondern eher 6. Wie machst du das mit der Vorschule? Unterrichtest du ihn?
Homeschooling.
Nee, eher so die Sorge, der könnte ja nicht fit für die Schule sein, weil er nicht im Kindergarten war. Man merkt einfach an diesen Bedenken, die geäußert werden, die du auch Vorteile nennen kannst, ja, merkt man einfach, dass es so super ungewöhnlich ist, die Kinder nicht in den Kindergarten zu geben. Ja. Und dass es so normal ist und so, also so gut wie nie hinterfragt wird. Ich nehme jetzt mal einfach den Mainstream, ja, also einfach das, was...
Die Norm.
Die Norm, genau. Mhm. Natürlich gibt es hier und da Auswüchse und auch Leute, die ein bisschen anders denken und die vielleicht sogar ein paar Dinge nicht so cool finden im Kindergarten oder so und ihr Kind trotzdem hingeben. Aber es ist so ungewöhnlich, dass man das ja in der Tiefe durchdenkt und dann tatsächlich so einen Schluss zieht, wie wir zu sagen, nee, dann halt nicht. Ja, da würde ich auch einfach dafür plädieren, dass es wirklich nicht verkehrt ist und sich wirklich lohnt, einfach manchmal auch ein paar Fragen zu stellen, die unangenehm sind.
Oder gegenüber den
sich selbst.
Oder gegenüber den Andersdenkenden oder Andershandelnden so ein kleines bisschen toleranter und so entspannter zu sein.
Also ich bin insofern überrascht von diesem Vorurteil hier von wegen Vorschule und so, weil ich selber eigentlich auch als unser Sohn im Kindergarten war, nie diesen Gedanken hatte, dass er unbedingt da wahnsinnig wichtige Dinge lernt, die er dann für die Schule braucht. Also es herrscht halt diese Meinung vor, dass ein Kind nur dann lernen würde, wenn es unterrichtet wird, wenn ihm etwas eingetrichtert wird. Und dafür braucht es den Kindergarten und halt später dann auch die Schule.
So die landläufige Meinung.
Ja, dem ist aber einfach nicht so.
Wie lernt man denn dann?
Ganz von allein.
Was?
Ja, ganz von allein. Und ich glaube, dass das eigentlich jedes Elternteil auch zu diesem Schluss selber kommen muss, wenn er seine Kinder einfach beobachtet. Einfach beobachtet, einfach machen lässt und beobachtet. Natürlich ist es schön und gut, wenn man Kindern auch Anreize bietet und vor allem Zeit hat und präsent ist, sich mit ihnen unterhält und guckt, was interessiert die denn und das dann auch unterstützt oder fördert. Aber meine Erfahrung ist, Kinder lernen ganz von allein. Es gibt ja diese schönen Vorschulhefte, die man dann überall kaufen kann, wo dann so Übungen drin sind, was weiß ich, irgendwelche Schwungübungen, Labyrinthe, Zahlen, Buchstaben und so ein Kram.
Wir haben einige davon.
Wir haben sehr viele davon, ja, genau. Weil ich nämlich am Anfang dachte, oh, ich muss mir unbedingt diese Hefte besorgen, damit mir nachher niemand sagen kann, ich hätte mit meinem Sohn diese Übungen nicht gemacht. So, unser Sohn hat diese Hefte am Anfang einfach nur verschmäht. Der fand die so langweilig. Und dann habe ich noch am Anfang so versucht, komm, jetzt mach's mal eine Seite, mach mal hier ein bisschen das und das. Wollte er nicht. Gut, dann habe ich gesagt, okay, egal, wir lassen das. Irgendwann sehe ich ihn, holt er sich selbst diese Hefte und macht da eine Seite nach der anderen. Der hat die fast alle komplett ausgefüllt. Aber dann, als er Lust hatte und als er soweit war. Ich habe mit dem keine Buchstaben geübt, keine Zahlen geübt. Also nicht im Sinne von, wir setzen uns jetzt hin und üben das. Sondern wenn wir unterwegs waren und er mich gefragt hat, was das ist, dann habe ich es ihm erklärt. Manchmal habe ich auch von mir aus irgendetwas erklärt. Aber grundsätzlich habe ich versucht, einfach seinem Lied zu folgen sozusagen. Wenn er für etwas Interesse gezeigt hat, dann habe ich ihm das erklärt. Und habe ihm vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus was erklärt, sodass sein Interesse noch angeregt wird, da weiter zu forschen. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass der große Sprünge macht, auf einmal alle Buchstaben konnte, auf einmal lesen konnte, ohne dass ich ihm das beigebracht habe. Das meine ich damit.
Unser Sohn kommt in die Schule und kann schon lesen. Obwohl er nicht im Kindergarten war. Was haben wir nur falsch gemacht?
Ja, die Lehrer werden enttäuscht sein.
Ja. Ja, und wir haben es nicht, also genau das ist ja wichtig zu betonen, wir haben es überhaupt nicht gefördert schon in dem Moment, wo er Interesse bekundet, ja, bereitwillig zu sagen, okay,
ich habe
so
nicht
und so.
Gebremst, ja.
Aber genau, nicht gebremst ist die bessere Formulierung, aber wir haben das von unserer Seite aus nicht irgendwie gepusht oder angestoßen, sondern wir haben es zugelassen, dass unser Sohn sich maximal toll entfalten kann. Würde ich jetzt mal so ein bisschen floskelhaft formulieren, aber ich glaube, da ist doch auch was Wahres dran,
oder? Ja, ich
bin
da weniger pathetisch als du unterwegs, aber ja.
Also sagen wir, okay, anders formuliert, das, was du beschrieben hast, ist ja das Prinzip, was so eins der wenigen Sachen, die ich mir gemerkt habe, von Hirnforscher Gerald Hüther, der sagt so, Leute, das Wichtigste ist Freude, die Freude zu behalten.
Begeisterung,
okay. Ich habe mir Freude gemerkt, also die Freude am Leben, am Lernen, die Lust am Leben,
am
die Begeisterung, die Leidenschaft.
Am
so.
Entdecken, am Erforschen und das machen Kinder automatisch die ganze Zeit. Die ganze Zeit, wenn wir sie lassen, du setzt sie irgendwo ab und die fangen an, darum zu buseln und finden irgendwas, was sie spannend finden.
Ich würde ja sogar sagen, also ich war jetzt neulich beim Friseur und dann sagte die Friseurin, die muss es wissen so, ja, ist ja schon ganz wichtig, dass ein Kind sich auch mal langweilt, weil dann erst kommt die Kreativität. So ein plumpen Spruch, den ich 100% teile, ich glaube, der ist total wahr, zuweilen. Ja, also es geht nicht darum, das Kind maximal zu langweilen den ganzen Tag, aber das auch mal Langeweile zuzulassen. Und auch das ist ja ein Teil gewesen, der dann auch mal hervorkommt oder hervorkommen darf. Und der sogar auch positive Ausgestaltungen hat. Also unser Sohn, was der an Lego baut und all solche Dinge, die er sich jetzt mittlerweile selber ausdenkt, wie er sich auch ein Stück weit selbst beschäftigen kann. Mhm. Und
ja, das habe ich auch als einen Extrapunkt quasi, dass wir so super viel, also dadurch, dass wir nicht im Kindergarten waren und uns für nichts am Morgen vorbereiten mussten, hatten wir einfach super viel Zeit.
Mhm.
Wir haben endlos Zeit gehabt. Also in Anführungszeichen, ja, aber wir haben wirklich einfach krass viel Zeit gehabt. für ganz normalen Alltag und natürlich auch für Langeweile. Weil auch da ist meine Überzeugung, dass ich meine Kinder halt nicht den ganzen Tag anleiten möchte in irgendetwas. Also das heißt, es ist nicht so, dass ich am Morgen aufstehe und sage, so und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und dann gehen wir raus und dann kommen wir zurück und machen das. Sondern ich lasse sie auch erstmal, also mein Highlight eigentlich am Tag war immer morgens, wenn die Kinder kommen und wir kuscheln einfach noch eine Runde. Und dann sitzen wir am Fenster und gucken raus, wie alle anderen um 8 Uhr zur Arbeit hetzen und zur Schule und zum Kindergarten und wir sitzen halt da und kuscheln. Das fand ich halt besonders schön. Aber dadurch, dass wir nirgendwo hin mussten, haben wir uns halt in aller Ruhe fertig gemacht, haben gefrühstückt und wenn wir dann soweit waren, dann habe ich meistens erstmal die Kinder gelassen. Das heißt, ich gucke erstmal, finden sie vielleicht sofort etwas, womit sie gerne spielen möchten. Oder meistens waren die sogar dann schon im Spiel. Und dann lasse ich die auch erstmal spielen. Dann greife ich da nicht ein. Und dann gibt es natürlich auch Zeiten oder Momente, wo ich einen Vorschlag mache. Zum Beispiel, komm, wollen wir was zusammen basteln? Oder ich lese euch ein Buch vor. Oder jemand kommt und fragt mich, Mama, kannst du das vorlesen? Oder stellt mir irgendeine andere Frage und dann fange ich an, irgendwas zu erzählen. Also es gibt schon auch diese Momente der Interaktion natürlich und auch Momente, wo wir etwas gemeinsam machen. Aber es gibt auch viele Zeiten, wo die Kinder alleine gespielt haben, sich selbst etwas gesucht haben oder auch, wo dann der eine mal auf nichts Lust hatte. Und dann komme ich nicht gleich mit irgendetwas um die Ecke, sondern lass ihn erstmal. Oder, was ja auch Klassiker ist, ich war halt gerade am Kochen und wollte auch nicht unterbrochen werden, wollte das halt zu Ende machen. Und dann sage ich nicht, okay, ich lasse alles stehen und liegen und spiele jetzt mit dir, sondern ich möchte jetzt weiter kochen, such dir halt etwas. Ja, und dann irgendwann trollt er ab und baut irgendwas Tolles. Das kommt dann irgendwie von alleine. Gibt auch mal Tage, wo das nicht so gut funktioniert natürlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, klappt das.
Also ich würde ja auch sagen, an der Stelle ein ganz großes Kompliment an dich. Von meiner Seite aus zumindest kann ich das so aussprechen, wo ich denke, wow, ich finde, du hast das sehr gut hinbekommen. Das können andere anders beurteilen oder wie auch immer. Ich finde, du hast das sehr, sehr gut hinbekommen. Gerade weil wir ja kaum Vorbilder hatten in dem Bereich, weil du jetzt nicht irgendwie so eine Vorlage oder Erfahrung hattest zu sagen, wie geht das, wie mache ich das? Und wir haben uns da selber reingefuchst und rangetastet und ausprobiert. Und ich finde zum Beispiel, eine Sache, die ich total cool finde, ist, dass nach dem Mittagessen gab es halt erstmal eine Mittagspause, so eine Stunde. Dann hast du dir die Eieruhr geschnappt, hast die einmal ganz aufgedreht und dann ist die Eieruhr einmal abgelaufen und die Kids konnten sehen, wie lange die Mittagspause noch ist. Und tatsächlich hat sich das so eingebürgert, dass sie sich auch in die Mittagspause halten. Es gibt einige Ausnahmen. Manchmal hat man das Gefühl, die Ausnahmen werden zur Regel, ja, dass sie dann doch wieder stören oder irgendwie einem die Mittagspause nehmen. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon, dass unsere Kinder auch das sehr berücksichtigt oder beherzigt haben und auch in dieser Mittagspause zum einen sich selbst ein bisschen ausgeruht haben, die haben ja dann nicht mehr geschlafen, und zum anderen auch da wieder ein Stück weit diese Kreativität, dieses eigene, dieses was mache ich jetzt, also selber zu überlegen, was will ich eigentlich, was tut mir gerade gut. Und das finde ich voll cool, also diesen Rhythmus zu haben, den du, ich glaube, da hast du von Anfang an aus meiner Sicht sehr viel richtig gemacht oder sehr Wert drauf gelegt, zu sagen, hey, wir brauchen einen Rhythmus, so wie du eben skizziert hast, weil ich dich dann auch direkt fragen wollte, zu sagen, okay, beschreib doch mal so einen Tagesablauf. Jetzt hast du quasi so bis zur Mittagspause hast du ja im Grunde das.
Ja, dass es diese Mittagspause bei uns gibt, das ist eine Überlebensstrategie meinerseits, ne? Weil das ist nämlich dann die dritte Frage, die ich von außen immer gestellt bekomme. Also das erste war ja, dass das Kind asozial wird, dann ob das Kind überhaupt fit für die Schule ist. Und die dritte Frage, wenn dann Mütter mit mir da ins Gespräch kommen, ist, wie schaffst du das? Wie schaffst du das ohne Pause?
Das wiederum, finde ich, ist auch wirklich eine 100% berechtigte Frage.
Super legitime Frage, super legitim.
Absolut, ja.
Ja, und die Mittagspause ist mein Anker am Tag. Und das habe ich von Anfang an mit den Kindern geübt, weil ich wusste, okay, ich brauche irgendwo, brauche ich eine Ruheinsel, sonst schaffe ich das nämlich nicht. Und ganz am Anfang hat unsere Tochter noch mittags geschlafen. Das war dann sehr schön für mich. Das ging aber leider nicht mehr so lange dann. Und dann, also unser Sohn hatte dann schon diesen Rhythmus, dass er über mittags eine Zeit lang etwas alleine macht. Das war damals aber noch kürzer. Ich glaube, wir hatten da so 40 Minuten anberaumt. Und der konnte sich schon immer auch als kleines Kind ziemlich gut alleine beschäftigen. Der hat dann gepuzzelt oder ein Hörspiel gehört oder so. Und als unsere Tochter dann auch nicht mehr geschlafen hat, da musste ich das mit ihr erstmal üben. Und dann haben wir mit kurzen Zeiten angefangen, dass ich sie dann irgendwie auf die Seite genommen habe und erstmal mit ihr gemeinsam etwas gemacht habe, weil sie das noch nicht so gut konnte, sich selber beschäftigen. Und da habe ich das am Anfang auch so gemacht, dass die Kinder getrennt etwas machen, weil die noch nicht so gut zusammengespielt haben, als sie kleiner waren. So, und als sie dann beide älter wurden, hat es dann immer besser geklappt, dass sie sich einfach gemeinsam beschäftigt haben über Mittag. Und das war mir super wichtig, dass sie da auch was Ruhiges machen, dass sie da nicht irgendwie dann brüllend durchs Haus laufen oder im Garten sind oder so, sondern dass sie sich wirklich etwas suchen, wo sie auch selber ein bisschen runterfahren. Und genau, dann haben wir es ausgeweitet auf eine Stunde und ich habe ihnen versucht zu sagen, diese Stunde brauche ich, um selber aufzutanken, danach bin ich wieder für euch da. Und ich habe den Eindruck, dass sie das auch wirklich verstanden haben. Und ich bin überzeugt, dass auch Kinder lernen können, auf Bedürfnisse von anderen zu achten und einzugehen. Weil es wird immer so sehr hoch gehängt, dass die Eltern die Bedürfnisse der Kinder befriedigen und ja auch erstmal wahrnehmen und dann eben auch erfüllen. Und ich finde es sehr wichtig, dass man in einer Familie mehrere Personen ist. Alle diese Personen, die dazugehören, haben Bedürfnisse. Und ja, ein kleines Kind kann da noch nicht so drauf eingehen. Aber je älter die Kinder werden, finde ich, sollten sie auch lernen, die Bedürfnisse der Eltern auch zu achten. Und es hilft natürlich, wenn wir dann erklären, warum wir bestimmte Dinge brauchen. Und wenn wir es den Kindern möglichst leicht machen, diese Bedürfnisse zu achten. Manchmal, wenn ich gemerkt habe, dass sie ziemlich aufgekratzt waren nach dem Mittagessen oder so, dann habe ich zum Beispiel gesagt, komm, womit wollt ihr denn die Mittagspause verbringen? Und habe sie dann da so ein bisschen, ihnen das so ein bisschen vorbereitet. Weil ich wusste, wenn ich jetzt einfach weggehe, ins Bett gehe, mich kurz ausruhe, dann kriegen die das nicht hin. Dann gibt es Rambazamba und vielleicht Streit oder so. Und habe sie dann ein bisschen angeleitet, komm, wollt ihr ein Hörspiel hören oder will der eine das machen, der andere das? Und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Natürlich gibt es auch diese Situation, dass sie sich dann doch streiten, dass ich vielleicht auch mal eingreifen muss. Meistens bleibe ich aber jetzt erstmal im Zimmer und meistens klären sie es alleine.
Ja, einmal mehr. Ich finde, dass man an der Stelle vor allem dir einfach ein sehr, sehr gutes Zeugnis ausstellen darf. Das darf ich jetzt mal so sagen. Das darfst du einfach so annehmen. Und ich will einfach nochmal ergänzend zwei Sachen unterstreichen. Also zum einen könnte man jetzt ja sagen, hey, was ist dein Problem so, ja? Der Punkt ist, wir haben keine Eltern, die in der Nähe wohnen, die einmal die Woche oder öfter oder wie auch immer vorbeikommen und mal für ein paar Stunden oder was auch immer unter die Arme greifen. Das haben wir leider nicht.
Tatsächlich auch keine anderen Babysitter oder so in der
ganz,
Nähe.
Ganz genau, ja. Das mit den Babysittern ist einfach so ein Punkt, könnte man... Es ist so, okay? Und das ist so ein Punkt, der es einfach nicht so leicht macht. Generell etwas, wo sich gerne auch hier und da was ändern darf. Und ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, meine Eltern wohnen jetzt nicht zu weit entfernt, sodass wir es jetzt auch im Laufe der letzten 1-2 Jahre uns da immer häufiger auch gesehen haben. Und das war dann auch cool, wenn es gleich für ein paar Tage war. Aber das sind halt dann einfach sehr große Abstände dazwischen. So, das heißt, Alltag grundsätzlich erstmal ohne externe Hilfe.
Ja.
Ganz wichtig, ja, von der Einordnung zu sagen, wo stehen wir, wo steht ihr, wenn ihr euch das zumuten wollt oder nicht, falls ihr überhaupt über sowas nachdenkt. Und der zweite Punkt, ja, unser Sohn kann sich auch alleine beschäftigen oder beschäftigt sich eben auch allein. Aber der kann halt auch 100% das Gegenteil sein. Der kann so richtig, also der ist so... Der ist richtig präsent. Der ist richtig hier. Der ist voll und ganz da. Und wenn du da bist und Zeit mit ihm verbringst, dann stell bitte besser sicher, dass du auch voll und ganz da bist.
Ja, 150%. Weniger geht nicht.
So. Mhm. Und das erklärt vielleicht auch, warum der schon auch dann entsprechend Power vom Gegenüber braucht. Ja? Also du brauchst Power, um mit ihm auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Und das ist nicht bei allen Kindern so.
Mhm.
Also auch unsere Tochter ist tendenziell ein Ticken ruhiger und beide sind wunderbar, ja, aber halt verschieden, andersartig. Und das ist voll okay, aber das muss man sich auch da nochmal bewusst machen, zu sagen, unser Sohn ist echt präsent.
Ja, und das aber nicht im körperlichen Sinne von wegen, der muss jetzt irgendwie 2 Stunden raus, damit er ausgepowert ist, das, also tut ihm natürlich auch gut, aber das ist nicht so das Hauptthema, sondern das ist eher dieses Emotionale. Also der fordert einen emotional und auch, der redet sehr viel. Der will ganz viel Kommunikation haben und ich bin introvertiert. Also das ist für mich sehr, sehr anstrengend, dass ich wirklich, weil ich die Kinder den ganzen Tag bei mir habe, auch den ganzen Tag eigentlich am Reden bin. Ich erkläre ja, was wir machen, warum wir die Dinge machen. Ich diskutiere, ich streite auch mit den Kindern natürlich. Also im Sinne von, wir diskutieren, warum wir Dinge unterschiedlich sehen und unterschiedlich haben wollen. Und man ist irgendwie die ganze Zeit am Kommunizieren auf einer sehr, sehr intensiven Art.
Genau, also das sind vielleicht einfach mal zwei Einschübe. Und falls der Eindruck entstanden ist zuvor, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich will meine Kinder oder meinen Sohn in den Himmel loben, sondern ich will einfach nur diesen Punkt klar machen, dass die ersten beiden Punkte, die du genannt hast, dass die einfach nicht zutreffend sind. Das will ich einfach in aller Deutlichkeit quasi sagen. Also unser Kind ist, wie gesagt, weder vereinsamt, noch ist er irgendwie unterentwickelt geblieben oder so. Er hat sich, ich finde schon aber auch, dass man fairerweise sagen kann, in manchen Punkten hat er sich sogar fast, könnte man sagen, ganz im Gegenteil, umso stärker entwickelt. Wir haben jetzt kein Vergleichsszenario.
Ja, warum? Weil er es einfach so gebraucht hat. Da bin ich schon sehr überzeugt davon, dass dieses Setting für ihn einfach viel besser war.
Das für ihn, ja.
Ja, für ihn. Das genau. War ja auch unser Hauptargument,
das stimmt.
Ihn rauszunehmen. Und weil dieses Setting für ihn besser war, konnte er sich auch besser entfalten.
Genau, und das wahrzunehmen und dem dann Raum zu geben, dem dann nachzugehen und zu sagen, yes, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Das ist etwas, wozu ich halt auch nur ermutigen kann. Und das heißt nicht, dass dann aus so einem Kind irgendwie automatisch irgendein Überflieger wird oder so. Darum geht es ja auch gar nicht. Sondern einfach zu gucken, was tut einem Kind gut, was braucht dieses Kind. Also da würde ich schon auch sagen, dass der bedürfnisorientierte Ansatz, so sehr ich finde, dass er auch manchmal an seine Grenzen stößt, dass er da total wertvoll und wichtig ist zu sagen, hey, mein Kind hat diese Bedürfnisse, hat vielleicht auch gewisse Limitationen, ja, sowas wie Reizüberflutung oder so, wo Kindergarten damals für ihn so eine Überforderung von Eindrücken war, die er überhaupt nicht verarbeitet bekommen hat und dadurch sich immer mehr angestaut hat und so und er überhaupt nicht mehr klargekommen ist, nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. So. Und da ein bisschen Ruhe reinzubringen, hat ihm geholfen, vielleicht das ein oder andere ein bisschen behutsamer anzugehen und dann in anderen Punkten aber so auch richtig voll durchzustarten und voll Gas zu geben, weil er gemerkt hat, yes, jetzt kann ich, jetzt habe ich die Kapazität, damit kann ich umgehen.
Ja, es hat ihm Sicherheit gegeben. Das war ein Rahmen, in dem er sich sicher gefühlt hat. Das war im Kindergarten nicht so. Und aus dieser Sicherheit heraus konnte er dann Gas geben.
Ja, voll gut.
Also ich finde wirklich diesen Punkt, wie schaffst du das, den habe ich ja schon gesagt, finde ich wirklich legitim, diese Frage zu stellen und sich die auch wirklich gut zu überlegen, wenn man überlegt, ob man Kindergarten frei erziehen möchte. Ich finde, dass man auf jeden Fall Ventile braucht, und auch Zeit für sich braucht. Und wenn man, wie wir, keine Familie oder andere Personen in der Nähe hat, die eingreifen können, die helfen können, die mal einspringen können, wenn man ganz dringend irgendwie Notfall hat oder so, dann ist das nicht so einfach. Aber es ist unbedingt notwendig, das irgendwie zu organisieren. Und sei es vielleicht erstmal auch in einem weitläufigeren Rhythmus, wobei ich immer der Meinung bin, sowas sollte eigentlich nicht zu weitläufig stattfinden, dass man als Mutter auch Zeit bekommt, um aufzutanken. Und Dinge zu tun, einfach die einem gut tun. Aber man braucht diese Zeit unbedingt, weil sonst kann man den Kindern auch nicht mehr das sein, was man eigentlich sein möchte.
Well said. Wie schaffst du das? Ich glaube, da gibt es noch einen anderen Aspekt, der da mit reinspielt, wenn ich so drüber nachdenke. Und zwar das liebe Geld. Also ich glaube, auch da dürften sich die ein oder anderen fragen, wie schafft ihr das im Finanziellen, wenn nur einer arbeiten geht? Kommt ihr damit hin?
Also das Argument, was ich dann immer gehört habe, war, wie schön, dass ihr euch das leisten könnt.
Okay, oder so formuliert, dann ist es direkt mit einer Unterstellung, nämlich, dass ihr euch das leisten könnt.
Und die anderen nicht.
Genau. Wie haben wir das geschafft im Finanziellen?
Mit Genügsamkeit. Also wir haben natürlich runtergeschraubt.
Mhm.
Wir leben anders, als wir leben würden, wenn wir zwei Gehälter hätten. Das ist ziemlich klar.
Ja, absolut. Also ich würde schon auch ergänzen, mit einer Portion Gottvertrauen.
Ja.
Weil aus menschlicher Sicht sehe ich ein, dass hier und da, dass man sagen könnte, das ist ehrlicherweise eigentlich zu wenig. Und das stimmt auch. Man sollte nicht naiv und leichtsinnig rangehen, aber ich glaube schon, dass man auch eine Portion Gottvertrauen haben darf, irgendwie, hey, das wird gut werden. Das wird irgendwie werden. So, wer nicht will, findet Gründe. Ja, ich habe nicht genug Geld. Und so, wer will, findet Wege.
Ja.
Und wir haben Wege gefunden.
Das wäre auch mein erstes, also es ist mein erstes Argument bei diesem, wie schaffst du das, habe ich mir als ersten Punkt aufgeschrieben, weil ich es möchte. Das ist der Grund. Weil ich es möchte, finde ich Möglichkeiten, wie ich es umsetzen kann.
Mhm.
Auch wenn es extrem hart ist manchmal.
Absolut. Ja, also das wäre für mich, glaube ich, mal eine wichtige Ergänzung an der Stelle. Ist kein Zuckerschlecken, ganz klar. Es ist einfach eine Prioritätenfrage. Ich glaube aber auch, das hatten wir in der einen oder anderen Folge schon mal ausführlicher dargelegt.
Ja.
Genau, ich habe mir eine Frage noch notiert, und zwar, wie viel mehr musstest du dir überlegen? Also stell dir vor, jetzt dein Sohn wäre im Kindergarten gewesen, wie viel mehr Freiraum hättest du wahrscheinlich gehabt? Also nicht nur, dass du Zeit und Energie, das ist klar, aber auch, dass du dir Gedanken machen musst, zu sagen, was machen wir morgen? Du hast ganz viele Ausflüge gemacht, ja, mit unseren Kindern, und hast gesagt, ach, morgen fahren wir mal mit der S-Bahn nach Bonn. Dann fahren wir nächste Woche, und dann, jetzt fahren wir mal nach Köln und gucken uns den Kölner Dom und Pipapo und so weiter an, ne? Und ich hole einmal aus, wenn wir jetzt 4 Stunden unseren Sohn in den Kindergarten geben versus die 4 Stunden, die er nicht im Kindergarten wäre, als Beispiel, wie viel der 4 Stunden brauchst du, oder ist es außerhalb davon, zusätzlich brauchst du, um dir zu überlegen, was mache ich denn jetzt, um selber proaktiv zu gestalten?
Die Vorbereitungszeit sozusagen. Also wenn man Lehrer ist, so die Vorbereitungszeit auf den Unterricht.
Ah, ja. So könnte man es viel besser formulieren. Danke. Sorry, ich habe so rumgeeiert. Es muss an der Uhrzeit liegen, Leute. Ich bin...
Ja, wir sind müde, ne?
Yes, ich bin echt auch. Aber wir kriegen das hin. Yes, danke.
Schwer zu sagen. Also ich habe nicht jeden Abend da gesessen und mir überlegt, was mache ich jetzt am nächsten Tag. Ich habe es tatsächlich ein paar Mal versucht, so eine Art Wochenplan zu machen, also vorzubereiten, dann, keine Ahnung, Dienstag gehen wir mal in den Wald und Mittwoch treffen wir uns einmal mit Freunden und so Sachen. Das hat nie lange irgendwie funktioniert für uns. Keine Ahnung, da waren wir dann vielleicht schon zu locker, zu entspannt. Irgendwie hat uns das immer gestresst, wenn wir da so Termine hatten, und ich mochte auch nicht Termine im Kalender stehen zu haben. Ich habe ganz vieles tatsächlich sehr spontan gemacht, obwohl ich da eigentlich nicht so sehr der spontane Typ bin, aber mit den Kindern ist das für mich ein Rahmen, wo ich mich sicher fühle. Also wenn ich zum Beispiel Ausflüge nach Bonn oder Köln gemacht habe, war das meistens eher eine spontane Entscheidung. Da habe ich dann eher geguckt, passt das mit dem Wetter und mit dem, was wir halt sonst noch so machen wollen an dem Tag, weil das dann wirklich ein Tagesausflug war. Ja, manchmal habe ich mir überlegt, gibt es vielleicht irgendwie ein Museum, was wir uns angucken können, was die Kinder spannend finden, oder einen Spielplatz, wo wir noch nie waren oder so. Dann habe ich mal kurz recherchiert und geguckt, wie wir da hinkommen. Aber das ist eigentlich nicht so viel Aufwand. Also das kann man auch unvorbereitet unterwegs machen. Habe ich manchmal auch gemacht. Manchmal sind wir auch einfach so nach Bonn gefahren und haben dann dort geguckt, worauf wir Lust haben. Auch irgendwie so Bastelaktionen habe ich selten vorbereitet, vielleicht mal zu Weihnachten oder so. Aber das war nicht so, dass ich dann irgendwie am Abend vorher da irgendwelche Vorlagen ausgeschnitten habe und das alles vorbereitet habe für die Kinder. Was schon vorgekommen ist, dass ich tatsächlich manchmal nach so, wie nennt man das, so Lernspielzeug geguckt habe. Aber nicht, weil ich unbedingt wollte, dass sie es lernen, sondern weil ich einfach den Eindruck hatte, dass vor allem unser Sohn Anreize gebraucht hat, dass er einfach mal wieder was gebraucht hat, was er noch nicht kannte, was ihn herausfordert. Und das war eigentlich immer wirklich sehr gut, weil ihn das immer eine ganze Weile beschäftigt hat. Also Anreize zu schaffen, das finde ich schon wichtig, dass die Kinder nicht immer nur in den gleichen 4 Wänden sind und immer nur das Gleiche sehen und immer nur Alltag haben. Ich meine, es ist ja tatsächlich so bei Kindergartenfrei, ich habe die wirklich 24/7. Das heißt, überall, wo ich hingehe, kommen die mit. Ob die es spannend finden oder nicht, auch zum Einkaufen. Und unser Sohn zum Beispiel findet Einkaufen super langweilig. Nun, das ist aber jede Woche mal mindestens 1 Stunde. So, der ist jedes Mal froh, wenn wir zurückkommen und das hinter uns haben. Dann müssen die auch mit, wenn ich, keine Ahnung, irgendwas anderes besorgen muss in der Stadt, zum Bäcker muss, wenn ich zum Arzt muss. Überall kommen die mit. Das finden die nicht alles spannend. Aber sie sind dabei. Und ich finde, das ist auch etwas, was man lernen darf als Kind, dass es eben nicht immer irgendwie eine Superparty ist. Und die sind auch dabei, wenn ich das Haus putze oder staubsauge oder irgendwie sowas. Sie müssen ja nicht mitmachen, aber sie müssen sich halt in der Zeit selber beschäftigen. Also das zeitlich und energietechnisch Herausfordernde ist für mich eigentlich nicht gewesen, dieses, wie bereite ich das vor, was mache ich mit den Kindern. Das habe ich tatsächlich eher spontan gemacht und hatte dann irgendwann natürlich auch raus, was sie gerne machen oder was uns gut tut. Aber wären jetzt beide Kinder zum Beispiel im Kindergarten gewesen, je nachdem, wie lange man sein Kind im Kindergarten lässt, aber bei den meisten Familien fällt ja zum Beispiel das Kochen weg. Also die meisten Mütter, die zu Hause sind, müssen nicht kochen, weil die Kinder im Kindergarten essen. Und weil der Mann vielleicht auf der Arbeit irgendwo was isst. Also entweder ist die Frau dann auch auf der Arbeit und isst dann dort was, oder sie macht sich halt nur für sich selber was zu Hause. Und ich finde, das ist zum Beispiel schon ein Riesenfaktor, der einfach Zeit und da viel mehr Energie kostet, weil ich mir überlegen muss, jeden Tag, was koche ich, und dafür einkaufen muss. Und einfach die Zeit, die man nicht alleine hat. Das ist wirklich das, was für mich viel mehr Energie gefressen hat, als mir jetzt irgendwie ein paar schöne Sachen für die Kinder zu überlegen. Also zu denken, ich hätte jetzt am Vormittag zum Beispiel 3 Stunden für mich gehabt, auch wenn 3 Stunden jetzt nicht super viel klingt, für mich wäre es sehr viel gewesen, weil in der Zeit hätte ich einfach mal allein sein können.
Gerade als Introvertierte, yes. Mhm. Ja, einen Aspekt, den du angesprochen hast, den wir jetzt hier nicht irgendwie großartig jetzt besprechen werden, aber wenn euch das interessiert, liebe Zuhörer, dann schreibt uns das doch mal bei Telegram. Da haben wir eine Gruppe bei der App Telegram unter das reinste Vergnügen, reinste mit H, das reinste Vergnügen. Und dort könnt ihr kommentieren, und zwar Thema Mutterrolle. Habe ich da jetzt eben auch nochmal rausgehört, wo man auch, glaube ich, noch einiges zu besprechen könnte. Einfach nur, falls es euch interessiert, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Also ich habe einen Punkt, den ich schon nochmal ansprechen möchte, wenn ich mich zurückerinnere an die Folge, die wir aufgenommen haben über unseren Sohn, als wir ihn aus dem Kindergarten rausgenommen haben. So, da haben wir gesagt, ey, der war super aggro im Kindergarten. Mhm. Wir nehmen ihn raus, plötzlich ist er ruhig, ausgeglichen, fröhlich und ach, das ist so der Alte. Dim, 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 ne? Und so knuffig und yay. Also wenn sich jetzt jemand fragt, naja, wie ging das weiter? Also es ist schon auch Normalität reingekommen. Und ich würde sagen, zuletzt auch zum Beispiel die Wackelzahnpubertät ist auch...
auch ein schönes Thema.
Auch ein schönes Thema. Ist auch ja, einfach schön hier in die Familie mit reingekommen. Ne? Das gibt es definitiv auch. Mhm. Das ist auch normal. Das ist, glaube ich, also es wäre total utopisch, wenn irgendwie immer nur Happy Clappy Sonnenschein. Das nehme ich niemanden ab, bei weitem nicht. Wie würdest du diesen Prozess, den er durchlaufen hat, beschreiben? Gerade du hast gesagt, ja, der, also emotional, der ist sehr, ne, wie würdest du seinen Reifeprozess oder seinen Entwicklungsprozess beschreiben?
Normal? Also ich glaube, also keine Ahnung, es sollte nicht das Ziel sein, dass es immer glatt läuft mit Kindern in der Familie, mit wem auch immer, eigentlich auch mit Erwachsenen nicht. Also das ist ja total unnormal. Und ja, unser Sohn, der hat tatsächlich ein bisschen gebraucht dann nach dieser Kindergartenerfahrung. Ich würde sagen, mal mindestens so das erste halbe Jahr hat er gebraucht. Also wir haben ja sofort eine Veränderung festgestellt, indem dass er einfach sehr viel ausgeglichener war, nachdem der Kindergarten beim ersten Lockdown zugemacht hatte. Ja, diese Veränderung haben wir sofort festgestellt, aber ich würde sagen, ehrlicherweise, es hat mal mindestens ein halbes Jahr gedauert, bis sich die Beziehung zwischen mir und ihm erholt hatte. Die war nämlich mächtig angeknackst durch das, was wir im Kindergarten erlebt haben. Und da haben wir einfach ein bisschen Zeit gebraucht, wieder Vertrauen aufzubauen und ja, ihm eine Umgebung zu geben und auch uns so zu verhalten, dass er sich sicher fühlt. Aber ich würde sagen, was seine Entwicklung angeht, jetzt mit den ganz normalen Phasen und Schüben, Entwicklungsschüben und was man da halt so alles erlebt als Eltern, wo es ja immer mal wieder Zeiten gibt, die einfach sehr herausfordernd sind, wo die Kinder auch viele Dinge machen, die man nicht versteht und mit denen man aber umgehen muss und die man irgendwie in den Alltag integrieren muss. Ich glaube, dadurch, dass wir uns für dieses Modell entschieden haben, gab es einfach wirklich viel Raum, zeitlichen Raum und auch räumlichen Raum, um sich dem hinzugeben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber für unseren Sohn viel Raum, seine Entwicklung, sein Empfinden, all das, was in ihm innerlich vorgeht, auszuleben. Und das ist für uns natürlich anstrengend, weil wir darauf ja eingehen müssen oder wollen. Und weil das einfach auf unserer Seite Zeit und emotionale Energie beansprucht. Aber ich glaube, dadurch, dass dieser Raum da war, konnte er einfach das, was da an Entwicklung stattfindet, die ja sowieso stattfinden muss, konnte er wirklich in der Tiefe durchleben. Das wurde nicht abgewürgt. Er musste sich nicht irgendwelchen äußeren Strukturen unterordnen und anpassen, was ja ganz oft dazu führt, dass Kinder eben nicht das ausdrücken, was sie eigentlich empfinden. Und ich glaube, das auszudrücken, was sie empfinden, dazu hatten unsere Kinder wirklich sehr viel Möglichkeiten.
Ich gebe ein Beispiel, das das unterstreicht und konkret macht, ja, wie das aussieht. Und zwar, wenn ihr ein Kind habt, das kurz vor der Einschulung steht, egal wann ihr das jetzt hört, wahrscheinlich erst dann nächstes Jahr wieder die Gelegenheit, ja, fragt mal euer Kind, was es in Bezug auf Schule fühlt, ob es das benennen kann. Ich habe diese Frage meinen Sohn gestellt und habe gesagt, was fühlst du in Bezug auf Schule? Und hat er kurz überlegt und hat dann geantwortet, Angst, Scham, Aufregung, Neugier, aber auch mulmig. Und das hat mich dann selbst verblüfft, also so sehr verblüfft, dass ich das in dem Moment dann auch wirklich aufschreiben musste. Ich hätte es sonst längst vergessen, ja, wo ich sage, wow, okay, der hat 5 Gefühle aufgelistet. Und mulmig ist jetzt auch echt nicht so das geläufigste Ding, was man so rausspürt und benennen kann. Und das fand ich dann cool. Also es geht hier, glaube ich, nicht um, oh, unser Sohn kann so viel, sondern unser Sohn ist sehr connected mit seinen Gefühlen.
Mhm.
Und das ist was Schönes, das ist was Gutes, das ist was Wichtiges, was ich mir für alle Kinder und alle Menschen, gerade die Erwachsenen, sind meistens, glaube ich, oder das heißt meistens, aber sie sind häufig sehr disconnected. Und das ist mega, mega cool. Und das, und ja, da hast du maßgeblich, glaube ich, Anteil daran, dass wir letztendlich diese Räume auch geschaffen haben, ganz bewusst zugelassen haben, dass er auch Raum nicht nur für irgendwas, also nicht nur für Beziehungen, sondern auch für Gefühle.
Ja, das kommt ja von alleine. Also diese großen Gefühle kommen bei Kindern ja immer von alleine. Nur als Elternteil steht man dann halt vor der Entscheidung, lasse ich sie zu und lasse ich mich darauf ein oder halt nicht.
Ja.
Man kann das alles unterbinden oder man kann sagen, ich stürze mich da rein. Ja, mit allem, was das bedeutet, auch mit der Auseinandersetzung mit einem selber dann.
Yes, wir kommen zum Ende. Ich würde gerne noch einen kleinen Einschub nochmal machen und zwar, auch da hast du vorhin das Wort Beziehung genannt. Du hättest im gleichen Atemzug auch Bindung nennen können.
Ja, ich habe ja mein Fazit noch nicht gesagt.
Okay, bin ich sehr gespannt. Aber ich würde auch da sagen, weil Bindung so ein großes Wort ist und so viel dahinter steckt, Grüße an der Stelle gehen raus an Rolf. und zwar, falls ihr mal dazu eine Folge haben wollt, weil so dezidiert, wo wir mal eintauchen mit dem Halbwissen, was wir, ich habe, weiß gar nichts, aber wie auch immer, ja, also ich stelle halt einfach Fragen so. Wenn ihr dazu mal was wissen wollt, dann schreibt auch das bitte einfach in die Kommentare. Das reinste Vergnügen bei Telegram. Einfach in die Kommentare schreiben, dann schauen wir mal. So, und damit komme ich so ein bisschen auf die Zielgerade. Du hast schon angedeutet, du hast ein Fazit.
Ja, ein Mini-Fazit.
Ein Mini-Fazit. Ja. Ich habe nämlich mir tatsächlich noch 2 schnelle Fragen in Anführungszeichen überlegt. Und zwar, was hast du daraus gelernt?
Also, was ich daraus gelernt habe, dafür müssen wir nochmal einen ganz eigenen Podcast machen. Das ist so viel.
Wow.
Ja, weil es ist ja...
Dann machen wir es so, ich beantworte, was ich gelernt habe und du kannst dir vielleicht deine Top 3, die du spontan so für dich...
Nee.
Okay, sprengt den Rahmen. Also, was habe ich daraus gelernt, bevor wir zum Fazit kommen? Ich hab 2 Sachen, die ich mitnehmen würde. Zum einen ist uns, und das ist echt krass, ist uns richtig viel Corona-Kiga-Frust erspart geblieben. Bam, mega.
Mhm.
Es ist einfach... Was andere Eltern abgekotzt haben über diese Corona-Zeit und das ganze heute ja, morgen nein und heute so, morgen so und dies, das, Ananas und hin und her und Hickhack und ja und das. Also bei uns war eine Konstante drin, eine Ruhe drin, dadurch haben wir Rhythmus gehabt, dadurch haben wir Halt, Stabilität. All das, das war bei uns durchgehend gegeben. Also ich würde sagen, wir haben auch dahingehend die deutlich bessere Wahl getroffen, als für viele andere das gewesen ist. Und das war nicht beabsichtigt oder irgendwas. Also das kam ja, Corona kam ja parallel, wo wir uns einen Sohn rausgenommen haben und wir hatten uns das vorher schon ein paar Wochen angeguckt und es wurde uns immer mehr so, was geht mit unserem Sohn ab? Mhm. Geht gar nicht, und haben dann die Notbremse gezogen. Und das war halt genau in dieser Zeit. Aber April 2020 war Lockdown. Also keiner wusste, was passieren würde, aber das war für uns überhaupt nicht der Faktor für unseren Sohn. Der Prozess hatte schon vorher bei uns stattgefunden und es ist wirklich genau da reingefallen. Also nur nochmal zur Einordnung, ja. Und da bin ich total persönlich einfach dankbar dafür. Und ich will an der Stelle das jetzt niemandem unter die Nase reiben, der eine schwere Zeit hatte, sondern ich will damit eigentlich nur Mut machen zu sagen, auch da, wenn ihr manchmal so ein bisschen euren Instinkten folgt oder so ein bisschen wenn ihr euch so ein bisschen auf unkonventionelle Wege einlasst, manchmal entdeckt man dort auch etwas, was man gar nicht beabsichtigt hat, oder da liegt auch Gutes drin. So, es ist nicht nur schwer und schlecht oder so, sondern da ist auch was Cooles. So, und mein Zwischenfazit wäre sozusagen, dass wir auch generell als Familie einfach sehr viel stärker miteinander verbunden sind. Mhm. Dass so der Zusammenhalt für uns als Familie, dass wir eine Einheit sind, und das ist total cool. Das ist schön, wie jeder mit jedem sehr eng und innig ist. Und also wir haben jetzt sehr viel von dir gehört und du hast auch zeitlich natürlich maßgeblich das gestaltet tagsüber, gar keine Frage. Und ich würde auch herausstellen wollen nochmal, dass das auch, glaube ich, ein sehr großes Opfer vor allem von dir war, das du da gebracht hast. Und das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ja, also dafür bin ich total dankbar für diesen Schatz, den es mit sich gebracht hat, dass wir diesen Weg so gegangen sind und gleichzeitig jetzt unseren Sohn in die Schule entlassen und unsere Tochter in den Kindergarten. Vielleicht auch nochmal für ein andermal diese Folge, ja? Aber vielleicht seid ihr jetzt überrascht, hättet ihr nicht gedacht. Hä? Ich habe das schon ein bisschen angeteasert. Also auch da könnten wir mal eine Folge zu machen, ist aber jetzt nicht spektakulär. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja? Aber das ist so mein Zwischenfazit.
Also ich würde sagen, vor allem habe ich zwei Dinge als Fazit und die sind sehr gegensätzlich. Ich habe mir aufgeschrieben, kindergartenfrei ist extrem hart und wunderschön. So, es ist extrem hart, wenn man wie wir kein Backup hat. Und das hatten wir jetzt auch schon ausgeführt, weil man keine Pausen hat und weil es immer gilt, die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern zu jonglieren und auszutarieren. Und das finde ich extrem herausfordernd im Familienalltag. Ich glaube, das bleibt es auch. Ich glaube nicht, dass man da irgendwann den Dreh raus hat und dann klappt das. Sondern die Bedürfnisse verändern sich ja auch genauso, wie sich die Menschen verändern. Und das bleibt einfach eine Herausforderung. Es ist aber auch, ja, wie du schon gesagt hast, es ist tatsächlich ein Opfer. Man muss als Mutter, wenn man kindergartenfrei erzieht, wirklich vieles loslassen. Ich benutze jetzt mal absichtlich nicht das Wort aufgeben, aber zumindest für eine Zeit lang Dinge loslassen. Auch Vorstellungen, die man vielleicht vorher hatte von dieser Zeit. Und auch deswegen ist es ein Opfer, weil es von außen überhaupt nicht gewürdigt wird. Es wird eher, wird man da noch so von der Seite angeguckt und in Frage gestellt und verunsichert. Da muss man schon auch ein gewisses Rückgrat haben. Und das ist halt nicht so einfach, wenn man da wirklich sich komplett rein investiert, alle seine Zeit dafür investiert, seine ganze Kraft und auch darüber hinaus, und dann das eher in Frage gestellt statt gewürdigt wird, dann das ist wirklich nicht so einfach. So, es ist aber trotzdem, ist meine Meinung jetzt im Rückblick auf unsere 2,5 Jahre Kita-frei, ist es trotzdem wunderschön und ich würde es nicht missen wollen, weil ich verstanden habe durch das, was ich gelesen habe, wie wichtig Bindung ist, wie wichtig Beziehung ist und wie wichtig es für Kinder ist, in einem geschützten Rahmen aufzuwachsen und da möglichst lange zu sein in diesem geschützten Rahmen und möglichst eine tiefe Bindung zu haben und eben auch ja ein Umfeld zu haben, das Zeit hat und das auch einfach Lust hat, sich mit ihnen zu umgeben und Zeit mit ihnen zu verbringen. Und wenn man sich auf Bindung und auf Beziehung und einfach auf das Leben einlässt, mit allem, was es bedeutet, auch mit den vielen Herausforderungen und Enttäuschungen und den vielen Gefühlsausbrüchen und so weiter, dann kann das wirklich sehr schön sein. Es kostet extrem viel Energie und es kostet die Bereitschaft, sich mit sich selber in Tiefe auseinanderzusetzen. Aber wenn man dafür bereit ist, dann gibt es keine intensivere Lebensschule. Und deswegen meinte ich, ich kann hier jetzt keine 3 Learnings sagen, weil ich habe so viel über mich selber gelernt, wie in dem ganzen Leben zuvor nicht. Und das finde ich so bereichernd und so wertvoll. Und ja, da muss ich sagen, da haben die Kinder mir dazu verholfen. Also nicht wissentlich und absichtlich, aber einfach in dem, dass sie sind, wer sie sind, Kinder, und einfach leben. Und ich die Bereitschaft hatte, mich darauf einzulassen. Und in diesem Zusammenspiel ist einfach ganz, ganz viel passiert. Ja, und da möchte ich auch einfach ermutigen, du hast es ja auch schon gesagt, einfach Dinge auch mal anders zu denken und ja, Mut zu haben, dass wenn man etwas sieht oder etwas erkennt, wo man denkt, ja, eigentlich ist das wichtig, eigentlich möchte ich das gerne anders machen, das einfach auch zu machen. Denn es gibt viele Möglichkeiten und Kindergarten ist keine Pflicht. Dein Kind ist nicht verloren, wenn es nicht in den Kindergarten geht, auf gar keinen Fall. Und da darf man auch als Eltern diese Gewissheit haben, dass man als Eltern genug ist für ein kleines Kind. Ich habe neulich irgendwo dieses Zitat gelesen: Mein Alltag ist die Kindheit meiner Kinder. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil es einfach zum Ausdruck bringt, so wie ich meinen Alltag jetzt strukturiere, das, was ich da auf die Prioritätenliste setze und wofür ich die Zeit freisetze, das ist das, was die Kindheit der Kinder ausmacht. Und das kann ich später nicht mehr zurückdrehen. Das ist dann vorbei. Und das ist das, was Kinder dann in Erinnerung haben oder wo sie auch die Freiräume, die man ihnen gegeben hat, die Möglichkeiten, die man ihnen gegeben hat, ja, da würde ich einfach ermutigen wollen und selber und auch euch, die ihr zuhört, Mut zu haben zum Anderssein.
Bam, Mut zu haben zum Anderssein, ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Deborah. Und danke euch fürs Zuhören, die ihr bis dahin zugehört habt. Und ich freue mich auch von euch zu hören, wie ihr diese Folge fandet, was ihr vielleicht noch für Fragen im Nachgang habt. Und dann beantworten wir die euch auch gerne. Und ansonsten hören wir uns dann wieder irgendwann beim nächsten Mal mit einer neuen Folge. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin wünschen wir euch das reinste Vergnügen.
Ciao, ciao.
Ciao.